The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 27. Juli.
This policy is anti-inflation, anti-swamp, anti-globalist and it's pro-growth, pro-taxpayer, pro-American and pro-freedom.
Was macht eigentlich Donald Trump? Der poltert wie eh und je und versucht, sich zu empfehlen für eine zweite Amtszeit als US-Präsident. Migration bleibt sein großes Thema und bei Fox News verspricht er seinen Fans, die Grenze zu schließen. Business as usual im Hause Trump.
What would you do to get this economy turned around?
Number one, I'm closing that border like I had it. We had the best border.
Aber der laute Mann, der nochmal ins Weiße Haus will, hat ein Problem. Trump schwächelt. Nicht körperlich, er wirkt fitter als der amtierende Präsident. Aber die große Trump-Show verfängt nicht mehr wie früher. Vor allem, und das ist wichtig, bei den eigenen Anhängern nicht. Das zeigt eine neue Umfrage des Pew Research Center. Die Essenz? Nur noch 2/3 der Wähler, die sich als pro-republikanisch einordnen, haben eine gute oder sehr gute Meinung von Donald Trump. Vor einem Jahr waren es noch 9% mehr. Seine Fanbasis ist also deutlich geschrumpft. Warum das so ist, darüber erfährt man nichts in der Umfrage. Sind es die Anklagen gegen Trump, unter anderem weil er nach seiner Amtszeit als geheim deklarierte Regierungsdokumente mit nach Hause ins schöne Mar-a-Lago genommen hat? Das ist besonders brisant, weil er selbst 2016 verkündete, wenn es um solche Geheimdokumente gehe, dann dürfe es niemanden geben, der über dem Gesetz stehe.
In my administration, I'm going to enforce all laws concerning the protection of classified information. No one will be above the law.
Aber jetzt, wo er selbst angeklagt ist, klingt er plötzlich anders.
I'm an innocent man. I did nothing wrong.
Auch bei seinem innerparteilichen Konkurrenten Ron DeSantis läuft es nicht gut. Der junge Herausforderer aus Florida, der sanfter spricht als Trump, aber nicht weniger hart in der Sache ist, stolpert sich durch den Vorwahlkampf. Das ging los bei der Verkündung, dass er seinen Hut in den Ring werfen will. Weil er mit seinem Kumpel Elon Musk Geschichte schreiben wollte, sollte die Verkündung ganz revolutionär live bei Twitter über die Bühne gehen. Aber the devil had other plans, die Technik streikte, es wurde ein Reinfall.
All right, sorry about that. We've got so many people here that I think we are kind of melting the servers.
Am Ende durfte Ron DeSantis doch noch seinen großen Satz sagen, immerhin.
I am running for president of the United States to lead our great American comeback.
Aber DeSantis kam auch danach nicht so richtig rein ins Rennen. Zu steif, zu schablonenhaft wirkte er. In den Umfragen liegt er weit hinter Trump. Und beim wichtigen Rennen um Kleinspenden, die in der Summe viel Geld reinbringen können, ist Ron DeSantis weit abgeschlagen hinter der Konkurrenz. Darum hat er ein Drittel seines Wahlkampfteams rausgeworfen und hofft auf einen Neustart. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass es bei den Demokraten nicht sehr viel besser läuft. Auch Joe Biden und seine Vice President Kamala Harris, die beide als Tandem weitermachen möchten, haben schlechte Beliebtheitswerte bei den eigenen Leuten. Bei den Wählern, die sich als Demokraten einordnen, haben sie ähnlich schlechte Zustimmungsraten wie Donald Trump. Da könnte eine Rolle spielen, dass der Sohn des Präsidenten, Hunter Biden, immer viel Ärger hat. Gestern musste er wegen Vorwürfen des Steuerbetrugs und des illegalen Waffenbesitzes vor Gericht erscheinen. Fox News übertrug live.
That is Hunter Biden entering the court there in Wilmington, Delaware, expected to plead guilty to 2 misdemeanors regarding taxes and to come to some agreement on a gun felony.
Fazit, bei Trump und DeSantis läuft es mau, bei Biden und Harris genauso. Die Wähler sind genervt, von den einen wie von den anderen. Das ist eine Krise für die etablierten Figuren in den Parteien und eine Chance für Quereinsteiger und Überraschungskandidaten. Talente aus der zweiten Reihe, bitte jetzt vortreten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Alexander Wiedmann spricht mit Oliver Kempkens. Er kommt aus Deutschland und ist Ex-Manager der russischen Sberbank. Er gibt uns einen Einblick in das Leben in Russland.
Die Straßen sind voll, die Cafés sind voll, es wird genauso gefeiert. Der eine oder andere Supermarkt hat die Produkte nicht mehr oder auch nicht mehr uneingeschränkt. Ritter Sport ist in den Läden erhalten, auch Milka-Schokolade gibt es auch noch in den Supermärkten.
Anne Schwedt an der Wall Street erklärt die neue Zinspolitik der Fed und die Daten von Meta. Die UNESCO sagt den Smartphones in der Schule den Kampf an und wir sagen Farewell, Sinead O'Connor. Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine haben sich zahlreiche Firmen aus Russland zurückgezogen, oder nicht? Nach und nach kündigten Marken an, ihre Produkte nicht mehr in dem Land zu verkaufen. Ist es also wirklich so, dass man in Moskau, St. Petersburg und Co. kaum noch westliche Produkte in den Supermarktregalen findet? Das wollte mein Kollege Alexander Wiedmann von Oliver Kempkens erfahren. Kempkens kommt aus Deutschland und hat einige Zeit als Manager beim russischen Staatsunternehmen Sberbank gearbeitet. Er ist immer wieder in Russland, promoviert dort an der Uni. Er erzählt uns heute Morgen vom Alltag in Russland, wie die Russinnen und Russen auf den Krieg und auch auf den Putschversuch Prigoschins schauen.
Guten Morgen, Oliver Kempkens.
Guten Morgen, Herr Wiedmann.
Sie waren vor kurzem in Moskau. Was haben Sie dort gemacht?
Es gab zwei Gründe. Zum einen habe ich natürlich während meiner Zeit hier eine Menge Freunde gewonnen und viele Beziehungen geknüpft. Und zum anderen musste ich auch noch einen administrativen Termin an der Uni, an der ich promoviert habe, absolvieren.
Was haben Sie wahrgenommen? Wie ist die Stimmung im Land?
Es gab ja in den letzten Wochen dann doch einige ereignisreiche Situationen. Vor allem natürlich der vermeintliche Putsch von Prigozhin in Moskau. Interessanterweise ist es schon so, dass es, glaube ich, im Leben der Moskowiter gar keine große Rolle mehr spielt. Und insofern ist es jetzt auch eher so, dass es sich sehr normal anfühlt. Und ich war das letzte Mal im Sommer vor 2 Jahren da, war natürlich auch im letzten Jahr noch da, aber vor 2 Jahren habe ich den Sommer miterlebt und ich würde sagen, es gibt eigentlich keinen großen Unterschied, den man hier fühlt. Viele Leute sind zurückgekommen aus Dubai, die zwischenzeitlich ausgereist sind, vor allem dann natürlich viele der Mittelschicht oder viele Menschen der Mittelschicht. Die Warenregale sind voll, die Leute sind recht positiv gestimmt, recht opportun unterwegs, das ist normal.
Der Putsch hat Ihrer Meinung nach auch keine große Rolle gespielt?
Ja, ich habe mit vielen Freunden gesprochen, auch mit vielen meiner ehemaligen Studenten. Ich habe 8 Jahre hier in Moskau unterrichtet, auch an der Uni. Und das waren im Zweifel immer Leute, die sehr unternehmerisch waren oder aus Staatsbetrieben kamen, dort auch recht hoch angesiedelt waren. Und da ist die Stimmung also wirklich eher so, als dass man sagt, nein, das sei auch irgendwie ein abgekatertes Spiel gewesen. Wenn ich danach frage, von wem denn? Dann kommt oft keine klare Antwort. Aber man sagt eher, wenn es doch ein Putsch gewesen wäre, dann wäre er vollzogen worden. Und man sieht es eher so als Hiccup, glaube ich, als Schluck auf in bestimmten Stakeholder-Konstellationen an. Ja.
Glaubt denn die Bevölkerung dem Narrativ von Putin von einer Spezialoperation oder sagt man ganz klar, das ist ein Krieg, der geführt wird?
Ja, ich glaube, auch die russischen Staatsmedien sprechen mittlerweile vom Krieg. Ja, da hat sich auch die Sprache irgendwann geändert, ich glaube, vor 6, 7 Monaten. Für die Bevölkerung ist es schon ein Krieg. Wenn ich das richtig verstehe, ist es auch so, als dass man das als sehr nachteilig ansieht, auch gerade für die Ukraine, also als natürlich schlimm, ja, ganz klar. Gleichzeitig ist aber, glaube ich, bei der Frage der Schuld und der Verantwortung, ich glaube, das kann man hier trennen, da hat man eine differenzierte Meinung, die nicht zwingend unserem Narrativ entspricht auch. Ja.
Was wäre das? Wer ist schuld? Der Westen?
Ja, man sagt schon, das ist also irgendwie eine Vorwärtsverteidigung, ne? Das gibt es wahrscheinlich nicht, sollte es nicht geben in der Geopolitik, das ist mir schon auch klar. Deswegen ist es nicht meine Meinung, ich gebe hier nur wieder, was ich wahrnehme. Aber man sagt schon, ihr im Westen hättet es auch verhindern können, indem ihr unsere Bedürfnisse und Bedenken ernst genommen hätte. Es geht so ein bisschen in die Richtung, die auch John Mersheimer in den USA vertritt.
Und warum sind dann trotzdem die Leute zurück nach Russland gegangen?
Ja, weil sie auch gemerkt haben, dass sich die russische Wirtschaft stabilisiert hat. Ja, dass auch Moskau trotz ja doch dann auch einiger Drohnenangriffe, die es dann hier in der Stadt ja gegeben hat, auch wenn es nur an einer begrenzten Anzahl von Tagen stattfand, dass man schon gemerkt hat, dass man in Moskau gut leben kann. Ja, und natürlich ist auch Dubai oder wie die Russen sagen, Dubaisk, ja, also der Name wurde auch schon russifiziert, ist nicht Moskau, man hat hier ein anderes Lebensgefühl. Moskau bietet viel als Stadt, es ist immer noch eine Metropole und es ist auch ein normales Leben hier. Das kann man nicht anders sagen.
Wie kann ich mir das Leben in Moskau vorstellen? Sind die Straßen voll? Kann man in die Einkaufshäuser gehen? Kann man alle Produkte kaufen?
Die Straßen sind voll, die Cafés sind voll, es wird genauso gefeiert. Es gibt eine ganz nette Beschreibung eines deutschen Kollegen vor Ort, der am Tag des Prigozhin-Putsches in Moskau war und total nervös war. Ja, weil er sagte auch, ich meine, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt ins Umland fliehen? Soll ich nach Petersburg fahren? Die Flüge waren ja recht schnell ausverkauft. Also er hat dann auch lange gewartet. Er hat dann auch gesehen, im Hinterhof bei ihm ist eine Kommandatur. Da standen dann auch uniformierte Leute, also Soldaten, Polizisten, was auch immer, Sicherheitsbeamte. Er war wirklich nervös und ist dann spazieren gegangen, ist in das Ausgehviertel in Moskau gegangen, das nennt sich Patriki. Und er sagte, das war für mich total bizarr, denn dort, die Cafés waren voll, auf der Straße wurde flaniert, es wurden Fotosessions, die jungen Mädels haben Fotosessions gemacht, die Jungs haben ihren Prosecco getrunken oder so, also ein Aperol Spritz oder so. Er sagt, du hast nichts gemerkt. Und das ist auch so die Wahrnehmung. Also als ich mit Freunden gesprochen habe, mit Russen vor Ort und das gespiegelt habe, wie es ein Deutscher wahrgenommen hat, da hieß es eher, naja, wenn der Prigozhin nach Moskau gekommen wäre, dann wäre er vielleicht zum Roten Platz gegangen, zur Präsidialadministration, zur Lubjanka, wo der Geheimdienst sitzt, oder aber vor allem ans Verteidigungsministerium. Aber der wäre doch nicht zu uns gekommen. Das ist die Meinung, die Leute haben. Und zu den Geschäften, ja, also es gibt natürlich keine Coca-Cola mehr, es gibt da eine eigene Marke, es gibt offiziell keine Coca-Cola mehr, es gibt Parallelimporte, deswegen kriegt man in jedem Restaurant auch Coca-Cola. Der eine oder andere Supermarkt hat die Produkte nicht mehr oder auch nicht mehr uneingeschränkt. Es gibt aber dann natürlich eigene Produktion wie Dobre Cola, also die gute Cola, die auf der interessanterweise gleichen Produktionsstraße produziert wird wie Coca-Cola.
Kann ich alle Produkte kaufen? Wie geht das?
Auch die BMW-Händler sind voll. Ja, ob da jetzt abverkauft wird, was noch auf Halde stand oder noch irgendwas von lokalen BMW-Händlern, die unter einer, ich weiß nicht, wie die Lizenzen vergeben werden, aber ob die dann irgendwie anderweitig importieren, kann ich auch nicht sagen. Aber ja, also die Straßen sind voll. Es gibt ja diese zwei großen Luxuskaufhäuser in Moskau. Das eine ist das GUM am Roten Platz und das ZUM, unweit des Bolschoi-Theaters. Als Beispiel der Gucci-Store, der offizielle Department-Store, ist geschlossen, mit dem Hinweis, zeitweilig geschlossen. Dann gehen Sie eine Etage höher, die halbe Etage ist voll mit der Gucci-Kollektion. Ja, und das Gleiche sehen Sie natürlich auch. Jetzt gehen wir ins GUM. Woolrich arbeitet, Gent arbeitet, Falke arbeitet und viele andere. Aber Marken wie Cartier, Tiffany arbeiten offiziell nicht. Es gibt aber auch da recht viele Telegram-Kanäle, wo Sie Ihre Produkte beziehen können. Da sind die Russen sehr findig.
Und gibt es kein Produkt, das Sie sagen, das vermisse ich, das kann ich dort nicht kaufen? Wirklich gar keins?
Ich wüsste jetzt nicht was. Also ich kriege meine Nike-Schuhe hier, wenn ich sie brauchen würde. Bücher kriege ich, habe ich auch nicht immer früher alle bekommen. Nein, aber jetzt von den klassischen westlichen Luxusprodukten, die man auch importiert hat. Ich meine, die Lifeline-Produkte, sprich Pharma und dann auch Lebensmittelgrundnahrung, die gibt es eh immer. Also ich wüsste jetzt wirklich nicht gerade was. In Remover-Koffer wird wahrscheinlich schwieriger werden, ja.
Sind denn deutsche Firmen aktiv vor Ort, die sie auch wahrnehmen? Und wenn ja, welche?
BMW hat ja auch, glaube ich, selber sich noch nicht richtig geäußert, wie sie umgehen und wann sie abziehen, wenn ich mich richtig erinnere. Also klar, die sieht man auch noch aktiv im Stadtbild. Man sieht auch immer noch Liebherr, die ja auch noch hier sind im Stadtbild. Falke unterhält ihre Stores noch. Aber da kann ich auch nicht sagen, ich möchte dem Konzern auch nicht zu nahe treten. Ich kann einfach nicht sagen, wie das Modell, ob das ein Franchise ist, ein Lizenzmodell und wie das abgegrenzt ist. Aber Ritter Sport ist in den Läden erhalten. Auch Ermann-Joghurt habe ich gefunden. Ja, klar, man sieht die Produkte schon noch. Milka-Schokolade gibt es auch noch in den Supermärkten. Aber wie gesagt, nicht in jedem Supermarkt zwingend immer alles. Aber da muss man fairerweise auch sagen, das war auch vorher nicht immer so.
Und wie teuer sind die Produkte? Also in Deutschland leidet man ja sehr stark unter der Inflation. Ist das in Russland auch so?
Die Inflation, ich glaube, die liegt jetzt im landesweiten Schnitt bei 3,1%. Wenn man das jetzt hochrechnen würde bis zum Jahresende, das ist nicht so hoch. Der Basket, das wird ungefähr ähnlich berechnet wie in Deutschland. Ist teurer geworden im letzten Jahr. Mit Sicherheit um 20% im Verlauf des letzten Jahres. Das hat man gerade bei Taxifahrten gemerkt, bei Produkten, beim Kaffee, wenn man ausgeht. Aber ich würde sagen, ich war auch schon im Dezember hier, da hat sich eigentlich wenig getan. Ich würde auch sagen, die Taxifahrten sind wieder etwas billiger geworden. Die Löhne steigen im Vergleich zum letzten Jahr um 10%. Ja, die Inflation liegt, glaube ich, knapp irgendwie, im letzten Jahr lag die bei, wenn ich mich nicht recht täusche, bei knapp 10%. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem Rekordtief mit 3,4% in Russland. Ja, die Unternehmen stellen ein, die Vergabe von Verbraucherkrediten nimmt wieder zu. Eigentlich haben sich fast alle Industriezweige auch wieder erholt, ja.
Was ist Ihre Erklärung? Warum ist die russische Wirtschaft so robust?
ich glaube, das kann man auch gar nicht so pauschal sagen, ja. Weil wenn man sich anschaut, ich meine, Direktinvestments fehlen natürlich hier im Land, ja. Die gibt's nicht aus dem Ausland oder nicht viele, ja. Vielleicht in Zukunft. Was man mit Sicherheit auch sagen kann, dass viele Investments, die unternommen werden, von Staatsbetrieben unternommen wird, ja. Also es gibt eine unheimlich hohe Staatsbetriebsquote. Ich glaube, damals waren es mal knapp 55% des Bruttoinlandsproduktes, was von Staatsunternehmen erwirtschaftet worden ist. Das ist natürlich extrem hoch. Aber natürlich, das sind auch die Unternehmen, die jetzt dann wieder investieren. Das letzte Jahr war in den Kernindustrien Russlands, also Öl- und Gas, Energiewirtschaft, natürlich ein Rekordjahr, auch durch die Zwangsrubelkonvertierung und so weiter. Deswegen sitzen viele Firmen schon auf recht viel Geld. Ja, und dann ist es natürlich in Russland auch so, dass vielleicht dort im Unternehmen ein anderes Verhältnis besteht zum Bereich Innovation und Entwicklung. Da passiert eigentlich oftmals auch etwas weniger regelmäßig. Und insofern merkt man einfach, dass A, die Unternehmen gepolstert sind und auf der anderen Seite die russische Regierung hat ja auch Zwangssteuerabgaben und Dividendenausschüttungen ihrer Staatsunternehmen angekündigt und so wird auch ein Stück weit das Haushaltsdefizit aufgefangen. Es gibt jetzt auch Überlegungen für eine zweite Zwangsabgabe im Herbst diesen Jahres. Insofern so hält sich grundsätzlich der Staat am Leben. Und ich glaube, das unterstützt auch die Binnenwirtschaft, ja.
Dann wünsche ich Ihnen einen guten Rückflug und bedanke mich für dieses informative Gespräch am frühen Morgen.
Herzlichen Dank, Herr Wiedmann.
Heute erscheint wieder eine neue Folge des Pioneer Podcasts Tech Briefing mit Christoph Käse und Lena Waldle. In dieser Ausgabe beschäftigen sich die beiden mit künstlicher Intelligenz. Was steckt hinter dem Buzzword? Wo liegen Chancen und ist die Regulierung auf europäischer Ebene notwendig? Lena hat dazu mit Professorin Claudia Eckert gesprochen. Claudia Eckert ist Leiterin des Lehrstuhls Sicherheit in der Informatik der Technischen Universität München sowie Leiterin des Fraunhofer Instituts für angewandte und integrierte Sicherheit. Hier ein Auszug aus dem Gespräch.
Professor Eckert, seit etwa 6 Monaten spricht die ganze Welt über künstliche Intelligenz, über ChatGPT. Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit der Frage, welche Rolle Europa bei der Entwicklung und beim Einsatz von künstlicher Intelligenz spielen kann. Was kann, soll und darf KI denn für Europa bedeuten? Was braucht denn Ihrer Meinung nach Europa, um selbst erfolgreich ein Large Language Model, wie es ChatGPT ist, zu entwickeln?
Meine erste spontane Antwort wäre immer Schnelligkeit, Mut und eben das auszunutzen, wofür jetzt insbesondere auch Deutschland sehr stark steht, Domänenwissen. Dass wir eben nicht so die ganz generellen Dinge machen, wie sie eben gerade am Markt verfügbar sind, sondern viele Branchen brauchen eigentlich dedizierte KI-Modelle. Da sind ja auch schon Dinge, die vorangehen, dass man für den juristischen Bereich was baut, dass man für die Finanzbranche was baut. Das Gleiche ist natürlich naheliegend jetzt für Produktionsbereiche, ganzen Werkstoffe, Chemie, Pharma, dass man eben das Domänenwissen nimmt, dass man das qualitativ hochwertig aufarbeitet. Und wenn wir dann auch noch politischen Rückenwind bekommen, dass solche Aktivitäten auch angeschoben und begleitet werden, dann denke ich, hätte Europa sehr wohl eine Chance, dedizierte Modelle an den Start zu bringen.
ChatGPT und andere Sprachmodelle sind ja nur ein Anwendungsfall von künstlicher Intelligenz. Wo sehen Sie denn die großen Potenziale für die nächsten Jahre?
Das ist ein Punkt, wo ich immer denke, das wird überhaupt nicht angesprochen. Wir haben ja eine Zeit lang über Robotik gesprochen früher. Was eben Robotik hat ja auch viel mit KI zu tun, sind also autonome Systeme. Die müssen natürlich ein Bewusstsein für die Umwelt haben und autonom agieren. Je mehr wir solche Systeme zur Verfügung haben, desto mehr können wir auch Arbeitsplätze wieder in Deutschland, in Europa ansiedeln, nämlich in Hochlohnländern Dinge fertigen, die wir sonst immer rausgegeben haben, aber in einer Kombi aus Robotik, KI, menschlichen Fachkräften haben wir auf einmal bezahlbare Produktionsmöglichkeiten. Und das wird aus meiner Sicht sehr gering geachtet.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es nur ein Thema, die jüngsten Neuigkeiten von der Federal Reserve Bank. Die Analyse gibt es von unserer Frau an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
10-mal in Folge hat die Fed den Leitzins erhöht. Zuletzt hat sie pausiert. Wie sieht die neueste Entscheidung aus und wie fallen die Reaktionen aus?
Die Fed hat die Zinsen wieder erhöht, jetzt zum 11. Mal und zwar um einen Viertelprozentpunkt. Die Leitzinsen liegen damit jetzt in der Spanne von 5,25 bis 5,5%. Das ist der höchste Stand seit 22 Jahren. Ziel ist es ja, die Inflation zu senken mit den Erhöhungen. Das schien zuletzt ja auch gut funktioniert zu haben. Immerhin ist die Inflation inzwischen bei 3% angekommen, also nicht mehr weit entfernt von dem 2% Ziel der Notenbank. Die Zinsen jetzt aber trotzdem noch mal ein weiteres Mal zu erhöhen, zeigt irgendwie, dass die Fed den Inflationsdaten noch nicht so ganz traut. Ein Dorn im Auge ist der Fed weiterhin der starke Arbeitsmarkt und dass sich die Wirtschaft auch nicht so wirklich abzuschwächen scheint. Und ob das jetzt die letzte Zinserhöhung war oder ob es noch weitere geben wird, auch das wurde nicht zweifelsfrei geklärt. Fed-Chef Jerome Powell will sich wie immer alles offen halten und die weiteren Daten beobachten. Man wolle den Kampf gegen die Inflation nicht zu früh auslaufen lassen, sagte er. Was Powell aber auch sagte, ist, dass eine Rezession jetzt wohl abgewendet zu sein scheint. Deshalb gab es an der Wall Street auch keine einheitliche Richtung. Der S&P 500 rückte gar nicht von der Stelle. Die Nasdaq schloss minimal im Minus und der Dow Jones konnte sogar minimal zulegen. Für den Dow Jones war das jetzt damit der 13. Kursgewinn in Folge. Das gab es zuletzt in 1987.
Und dann gab es gestern auch noch die Zahlen von Meta. Wie sind die ausgefallen?
Echt gut, Chelsea. Bei Meta gab es im abgelaufenen Quartal einen Umsatzplus von 11%. Der Gewinn konnte um 16% gesteigert werden. Wie auch schon bei Google kann der Facebook-Mutterkonzern von der wieder steigenden Nachfrage auf dem Werbemarkt profitieren. Unternehmen sind einfach nicht mehr so unsicher, was die wirtschaftliche Lage betrifft und investieren wieder fleißig in Anzeigen. Und auch mit dem Ausblick konnte Meta die Analystenerwartungen übertreffen. Der Konzern erwartet aber auch, dass die Ausgaben steigen werden, um eben auch in dem Konkurrenzkampf um neue KI-Entwicklungen mithalten zu können. Außerdem hatte Meta ja erst vor einigen Wochen die neue Plattform Threads als Konkurrenz zu Twitter rausgebracht. Damit wird momentan noch kein Geld gemacht und auch die Verweildauer der Nutzer sinke bereits wieder, was Analysten beobachten. Über den gesamten Meta-Konzern, zu dem ja neben Facebook auch noch Instagram und WhatsApp gehören, gibt es aber wieder steigende Nutzerzahlen. Die Anleger an der Wall Street also super happy mit den Zahlen. Für die Meta-Aktie ging es nachbörslich um 6,8% nach oben.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass es in Deutschland auf 100 Einwohner offenbar 134 Mobiltelefone gibt. Erwachsene wie Kinder hängen ständig am Handy. Inzwischen ist es normal, dass Kinder, egal welchen Alters, ein Smartphone mit zum Unterricht bringen. Die UNESCO will deshalb jetzt hart durchgreifen und fordert ein komplettes Smartphone-Verbot an Schulen. Die Organisation der Vereinten Nationen beruft sich dabei auf eine Studie, die zeigt, dass Smartphones im Unterricht beim Lernen stören. Vor allem leistungsschwächere Schüler würden durch das Handy vom Unterricht abgelenkt werden. Ein Handyverbot hätte also gleich mehrere Vorteile. Leistungsschwächere könnten wieder aufschließen und auch Cybermobbing würde reduziert werden. In Deutschland entscheidet bisher jede Schule für sich, ob Smartphones im Unterricht erlaubt sind. Eine Schule in der Gemeinde Satow in Mecklenburg-Vorpommern verbannte das Smartphone schon 2018 aus dem Klassenzimmer. Die Gründe dafür erklärt die Schulleiterin im NDR.
Das Problem ist gar nicht die Nutzung des Handys im Unterricht, sondern das Problem ist tatsächlich die Nutzung der Handys in den Pausen. Ihr macht nichts anderes mehr. Ihr, damit meine ich die Masse und nicht alle, Handy, Handy, Handy und keiner kommuniziert mehr miteinander.
Allerdings räumte sie ein, dass Smartphones auch praktisch im Unterricht genutzt werden können. In Satow ist das Verbot deshalb nicht uneingeschränkt.
Das bringt überhaupt keine Nachteile im Unterricht, denn es gibt kein absolutes Handyverbot. In dem Moment, wo der Lehrer sagt, ich brauche das jetzt in meinem Unterricht, ist es sinnvoll, das einzusetzen, kann er Handys einsetzen. Das kann höchstens in dem Moment für einige Schüler von Nachteil sein, die vielleicht kein Internet mit ihrem Handy besuchen können.
In Europa gibt es bereits einige Länder, in denen ein generelles Verbot von Handys an Schulen gilt. Frankreich macht bereits seit 2018 vor, dass das klappt. Euronews berichtet.
Ein Handyverbot gilt an allen Schulen Frankreichs. Der Bildungsminister erklärt, Es gibt durchaus negative Aspekte der neuen Technologien und man muss wissen, wie man sich dagegen schützt. Ich denke da vor allem, aber nicht nur, an Cyberbullying, an Webseiten, die Gewalt propagieren, die Gewalt und Pornografie zeigen. Es geht auch um Suchtbekämpfung, denn das Handy kann zur Sucht werden. Unsere Kinder und Jugendlichen müssen wieder wissen, wie es ist, sich in die Augen zu schauen und das Handy beiseite zu lassen.
Und die Niederlande wollen ab 2024 mit einigen Handy-Einschränkungen nachziehen. Sobald Deutschland digitalisiert ist, können wir dann auch anfangen, über eventuelle Verbote nachzudenken.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass Sinead O'Connor als Musikerin ein Geschenk des Himmels war, aber als Mensch nie ihren Seelenfrieden gefunden hat auf der Welt. Die Irin wurde in schwierige Verhältnisse geboren und erlebte häusliche Gewalt als Kind. Mit 16 machte sie eine Ausbildung zur Sängerin und Pianistin. Sie träumte davon, eine irische Aretha Franklin zu werden. 1990 dann der große Durchbruch mit dem Song Nothing Compares to You, der aus der Feder von Prince stammt, sang sie sich zum Weltruhm und wurde über Nacht zum Superstar. Bei diesem Song, so sagte sie vor 3 Jahren bei Good Morning Britain, denke sie immer an ihre Mutter, die früh verstorben ist.
I love it. I always think of my mother when I sing it. People have all kind of associations with this song. People broke up, people got married, someone died, someone was born, whatever. For me, it's about my mother. That my mother died when I was very young, in a car crash when I was about 18. So I always get to spend time with my mother when I'm singing that song.
Really?
So I close my eyes and think of my mother. It's the only time I get to spend with my mother, yeah.
2007 gab die Sängerin an, dass bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert wurde. Das revidierte sie dann aber wenig später wieder. Bei Saturday Night Live sorgte sie für Aufsehen, als sie vor laufender Kamera ein Bild des damaligen Papstes Johannes Paul II. Zerriss. Ein klares Statement einer Frau, die selbst im katholischen Internat war als Kind und danach Missbrauchsvorwürfe gegen Geistliche erhoben hatte.
We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy.
In den 90er Jahren und danach war ihr Leben eine Achterbahnfahrt. Sie studierte zeitweise Theologie, kündigte ihren Rückzug an aus dem Musikgeschäft, wollte Religionslehrerin werden, gab dann aber wieder ihr Comeback als Musikerin. Im Jahr 2018 konvertierte sie zum Islam. Bei all dem geriet in Vergessenheit, dass sie nach wie vor großartige Musik machte. Ihre Fans liebten ihre einzigartige Stimme.
What else should I be? All apologies. Should I say everyone is gay? What else could I write? I don't have the right.
Die letzten Jahre waren von mentalen Problemen geprägt gewesen. Ihr Sohn Shane starb vergangenes Jahr im Alter von 17 Jahren. Warum, ist unklar. Nun ist Sinead O'Connor selbst gestorben mit 56 Jahren. Ihr größter Hit bleibt und beschreibt sie selbst sehr treffend. Nothing compares to you. Ich wünsche Ihnen jetzt einen nachdenklichen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören wir uns hier wieder. Same time, same place.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go. Your love. Since you've been gone, I can do whatever I want.
eat my dinner.